Platz nehmen in die Heimat. Wir sind Heimkehrer. Halleluja. Wir gehen nach Hause zu unserem Vater. Dort, wo wir herkommen, dort, wo wir zu Hause sind. Ich komme vom Himmel und ich gehe wieder in den Himmel. Ich bin hier nur zum Ausflug, um mal zu erkunden, wie es in Sibirien, wie hier in dieser Antarktis oder was weiß ich, wo, wie es aussieht. Wir sind hier nur Kundschafter, um uns vorzubereiten für diese herrliche Heimat. Mein Thema ist: Empfange das ewige Leben. Ergreife das ewige Leben. Dazu bist du geboren, dazu bist du bestimmt, dazu bist du hier. Deshalb sind wir auch hier in dieser Gemeinde und sind Anwärter des ewigen Lebens. Halleluja. Nach der Heimat. Auch wenn du ein Berliner bist, bist auch ein Flüchtling. Du bist ein Flüchtling, du bist von irgendwoher, verstehst du? Aber das spielt keine Rolle. Wir sind zu Hause bei dem Vater im Himmel. Und der verlorene Sohn hat sich erinnert, ich weiß, mein Vater hat Brot, die Fülle, dort gehe ich hin. Und statt die Schweine zu hüten, statt hier irgendwie den Menschen zu dienen, Sklave zu sein von irgendjemand. Noch ganz schnell, ich lade dich ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Ich werde am Samstag über Jesus sprechen. Sei in Jesus, sei geborgen in Jesus. Wenn du in Jesus bist, kannst du überall sein. Du kannst in Amerika sein, kannst in Deutschland sein, kannst in Russland sein, kannst in Afrika sein. Du bist geborgen in Jesus. Du wirst getragen von seinen mächtigen Händen. Halleluja. Sei in Jesus. Was das alles bedeutet, in Jesus zu sein, mit Jesus aufzuwachen, mit Jesus zu leben, mit Jesus zu sterben, bei Jesus zu sein. Ich werde ganz besonders diese Gedanken nehmen aus Johannes 15. Bleibt in mir. Und so werde dir viel Frucht bringen. Bleibt in mir. So nur nebenbei. Am Sonntag werden wir über Heilung sprechen. Gott ist dein Heiler. Wenn du richtig mit Gott wandelst, wenn du richtig mit Gott lebst, wirst du gesund werden, wirst du stark werden, wirst du erfolgreich sein, wirst du Sieg haben. Gott ist dein Heiler, dein Befreier, dein Erlöser. Gott ist es. Und das ist schon von aller Ewigkeit her so gewesen. Hat sich gar nichts geändert. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Preis Gott. Und nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, ich werde über Erwählung sprechen, du bist erwählt. Das glaubst du gar nicht. Verstehst du, du denkst, du bist ein Zufallsprodukt, ein Panschal oder was weiß ich, wo du herkommst. Verstehst du, ein Zufallsprodukt? Nein, du bist kein Zufallsprodukt, du bist von Gott speziell gewollt für diese Zeit, für diese Aufgabe, für dieses Leben und du hast einen großen Auftrag vom Herrn für dein Leben, deine Bestimmung. Darüber werden wir sprechen. Du bist erwählt vor Grundlegung der Welt. Da war noch kein Regenwurm, da war noch kein Sonnenstrahl, da war noch kein Regentropfen, da war noch gar nichts. Gott hat dich gewollt und dich vorgestellt, ich will den Herrn Matutis haben. Oder wie du auch immer heißt, er wollte dich haben und speziell dich, verstehst du, er ist genau auf dich fixiert. Empfange das ewige Leben, das ist der Einstieg heute in dieses Thema, was mich beschäftigt und mich bewegt. Weißt du, wir sind Kandidaten des ewigen Lebens, Halleluja. Für diese ewige Herrlichkeit, für diese Heimat, wir sind von Gott bestimmt und wir haben alle von Herrn eine Bestimmung. Jeder Einzelne hat von Gott eine Bestimmung. Deshalb lass dich nicht diskriminieren, lass dich nicht diskreditieren, lass dich nicht demütigen, lass dich zur Schnecke machen. Du bist von Gott bestimmt, von Gott gewollt, von Grundlegung der Welt. Halleluja. Viele kommen sich so verdammt vor, so schlecht vor, haben so schlechtes Gewissen. Der Teufel macht ihnen Angst. Du bist verloren. Nein, Jesus hat am Kreuz die Erlösung vollbracht und jeder ist von uns erlöst. Jeder Einzelne. Da musst du an die Erlösung glauben, die Erlösung annehmen und du hast die Seligkeit schon in dir drin. Nicht irgendwo außerhalb, dass du noch was erreichen willst. Du musst nichts tun. Er hat alles für dich getan. Er hat den vollen Preis bezahlt. Vollpension. All inklusiv. Weißt du, was das bedeutet? All inklusiv? Da ist das Transfer dabei, da ist die Unterbringung dabei, da ist Vollpension dabei, da sind die Ausflüge mit inklusiv, verstehst du? Alle Sehenswürdigkeiten. All inklusiv. Verstehst du, da musst du nichts drauf zahlen und du brauchst kein Geld. Im Himmel wirst du kein Geld mehr brauchen. Und ich bin so froh, dass wir dort alles umsonst kriegen werden. Wir müssen nur in die Hände klatschen und schon wird es passieren. Stell dir mal vor, fantastisches Leben wartet auf dich. So, unsere Ewigkeit ist vollbracht, ist alles da. Jetzt müssen wir nur darauf zuarbeiten, dass wir auch würdig sind. Der Himmel braucht eine würdige Bevölkerung, würdige Menschen. Jesus hat alles für dich dort geschaffen, alles für dich bezahlt, alles für dich besorgt und sagte, wenn es nicht so wäre, dann sagte er, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten und dann will ich kommen und euch zu mir nehmen, dass ihr dort seid. Also wenn es noch irgendwas fehlen würde, hat der Herr Jesus für dich schon vorgesorgt, vorgeplant, vorgedacht, vorgearbeitet. Wir müssen nur das ewige Leben empfangen. Weißt du, was das bedeutet? Die Hände ausstrecken, leer sein, bedürftig sein, hungrig sein, verlangend sein, begierig sein. Ich will, Herr, dich haben. Und wenn ich dich habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Interessiert mich der ganze Dreck nicht mehr. Wir müssen also nur hier uns darauf einstellen, darauf vorzubereiten, auf das ewige Leben, darauf einzustellen. Er lebt, ich will auch leben. Ich will dort sein, wo mein Herr ist. Und ich will das sein, was mein Herr ist. Und jetzt fange ich schon an. Und ich werde morgen auch noch weitermachen an diesem Thema, aber wir fangen jetzt schon an, das zu sein, was Jesus war. In aller Konsequenz. Jesus ist König, verstehst du, wir werden auch Könige sein. Aber Jesus war auch Diener. Jesus war ein Knecht. Jesus war ein Sklave. Jesus war Fußabstreifer. Der hat die Füße von den Leuten gewaschen. Er war alles inklusiv. Und wir müssen hier unten seinen Weg gehen. Wenn wir diese Prozedur durchmachen und überleben, dann werden wir auch das Gleiche bekommen, was er hat. Und es ist alles bereits vorhanden, Brüder und Schwestern. Es ist alles vorhanden. In meiner Bibel heißt es Markus Kapitel 10, Vers 15. Wir sollen das Reich Gottes wie ein Kind empfangen. Weißt du, wie ein Kind empfängt? Ganz offen, ganz ehrlich, unkompliziert. Du musst nicht deutsch denken, du musst nicht alles verstehen, du musst nicht alles erklären. Du musst einfach sagen, Amen, ja, Papa, ich will das. Und alles, was mein Vater hat, das gehört mir. Ja, das, was mein Vater ist, das bin ich auch. Und Jesus sagt hier in Markus 10, Vers 15, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Du musst ein Kind werden, unkompliziert. Dein Deutschstimmelein musst du ablegen. Oder dein Wissen, deine Arroganz. Und je gebildeter die Menschen sind, je studierter sie sind, desto schwieriger ist es ihnen, Jesus zu begreifen, Kinder zu sein. Empfange das Reich Gottes wie ein Kind, das ewige Leben, einfach, unkompliziert. Mit der Wiedergeburt und dem Heiligen Geist bist du plötzlich eine ganz neue Schöpfung. Und das ist dir alles, was du brauchst für das ewige Leben, dir in der Wiege gelegt. Du musst nicht erkämpfen, ich muss das noch erbeten, ich muss das noch erarbeiten, ich muss das noch, was weiß ich, irgendwie mir schenken lassen. Es ist alles mit der Geburt, bringst du alles mit auf diese Welt. So, du kommst hierher, beide Händchen, beide Füßchen, beide Ohrchen, beide Augen, alles war da. Du warst komplett. Und jetzt musst du lernen, deine Augen zu gebrauchen, jetzt musst du lernen, deine Ohren zu gebrauchen, jetzt musst du lernen, deinen Mund zu gebrauchen, jetzt musst du lernen, deine Hände zu gebrauchen und jetzt musst du lernen, deine Füße zu gebrauchen. Und genau das Gleiche passiert im Geistlichen. Du bist komplett. Durch die Erlösung von Jesus Christus bist du komplett. Und jetzt musst du das ewige Leben empfangen. Jetzt kriegst du zuerst mal einen Klaps auf deinen Hintern und jetzt kannst du Halleluja schreien. Und damit fängt das geistliche Leben an. Mit dem Lob und Dank, mit dem Schrei, diesem Urschrei des Menschen. Empfange das ewige Leben. Mach das alles nicht so kompliziert, so religiös und so fromm. Weißt du, dass du da stehst und meditierst und vor dir hindöst und hin, was weiß ich, was du vor dir alles noch machst. Sei offen und fang an zu leben. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Du solltest aufhören, religiös zu werden, fromm zu sein. Das darf ich nicht und das darf ich nicht. Weißt du, Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Nicht alles frommt mich, nicht alles bessert mich, nicht alles fördert mich, aber erlaubt ist mir alles. Sei nicht so gesetzlich, sei nicht so dogmatisch, sei nicht so kirchlich, sei nicht so biblisch fromm. Ja, das kann nicht. Nein, der Herr wird dich schon leiten. Und wenn du das Verkehrte machst, und ich sage dir ein Geheimnis, das ist meine persönliche Erfahrung, klopft dir der Heiland selbst auf die Finger. Lass das bleiben, das ist nichts für dich. Verstehst du, der wird es schon sagen. Der Heilige Geist wird dich warnen. In Prediger Kapitel 7, Vers 16, diese Stelle hatte ich vor vielen Jahren, war mir so ein Schlüsselerlebnis, als ich das gelesen habe. Sei nicht allzu gerecht, sei nicht allzu religiös, sei nicht zu fromm und sei nicht allzu weise. Damit richtest du dich zugrunde. Hast du es gelesen? Lies mal nochmals, rahm das ein. Prediger 7, Vers 16, sei nicht zu fromm. Weißt du, dass du zu religiös bist. Du musst normal werden. Komm mal auf den Teppich runter. Leb in dieser Welt, denn wir sind Kinder dieser Welt und dieser Zeit und wir müssen mit diesem Leben uns arrangieren. Sei nicht so fromm. Oder andere Übersetzung sagt, übertreib es nicht mit deiner Weisheit. Übertreib es nicht. Warum willst du dich zugrunde richten? Übertreib es nicht. Mit deiner Beterei, mit der Bibel, mit Bibellesen, mit Singen, mit Anbetung. Ich sag dir, lebe, denn anbeten werden wir Gott in der Ewigkeit. Jetzt muss ich leben, jetzt muss ich durch mein Leben Gott verherrlichen, durch mein Leben Gott groß machen. Jetzt muss ich durch mein Leben Gottes Reich bauen. Übertreibung, Überspanntheit, das ist die Sünde der Frommen, der religiösen Menschen. Übertreiben. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ja. Denk an Ananias und Sapphira. Ja. Verstehst? Und Christen übertreiben, da geben sie Zeugnis und erzählen noch mehr, als was gewesen ist, damit es schön bunt aussieht, damit es schön abgerundet ist, damit ja, der Herr noch mehr Ehre bekommt. Wir übertreiben es viel zu viel. Komm runter, übertreib es nicht. Heißt es eine andere Übersetzung mit deiner Rechtschaffenheit. Und bemühe dich nicht zu sehr zu wissen. Warum willst du dich zugrunde wissen, richten? Ich sage dir ein Geheimnis, je mehr du weißt, desto schlechter geht es dir. Je mehr du weißt, was in der politischen Szene abläuft, was hinter den Kulissen gespielt wird, desto schlechter geht es, desto weniger kannst du schlafen. Je mehr du weißt, was da gespielt wird in der Welt, ja, draußen, in der religiösen Welt, was die Leute hinter deinem Rücken spielen, desto unruhiger, desto nervöser bist du. Am besten ist es, du weißt gar nichts und du lebst und nimmst die Stunden, wie sie kommen und dann sagst, danke Herr, das ist der Tag, den du gemacht hast, ich will fröhlich sein. Wäre wie ein Kind. Kinder streiten sich. Also ich weiß von meinen Kindern, da zanken sie sich und dann spielen sie gleich wieder weiter. Verstehst du? Als wenn es nichts gewesen wäre. Du dummer Stuhl, verstehst du? Oder dummer Tisch, da wo sie sich gestoßen haben. Sei nicht so religiös. Werde ein Kind. Je mehr du weißt, desto komplizierter ist dein Leben. Mache ich alles richtig? Mache ich alles genau? Gefalle ich dem Herrn Jesus? Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Der Heilige Geist wird uns lehren, was richtig und was falsch ist. Weißt du, du musst nicht umständlicher machen, wie es ist. Und komplizierter, wie es ist. Und schwieriger, wie es ist. Es ist schon genug schwierig, genug kompliziert. Empfange mit Dank und Lob und Preis und Ehre und sag, danke Herr, das ist jetzt der Tag. Und jetzt ist was passiert, dann der dumme Stuhl, dann gehst du wieder weiter. Und machst wieder weiter dein Geschäft, deine Arbeit. Empfange mit Dank und Freude, mit Begeisterung und genieße das Leben. Danke für jede Kleinigkeit. Geschwister, wir müssen lernen, für Kleinigkeiten Gott zu danken, nicht für die großen Dinge. Die kommen erst irgendwann in der Ewigkeit. Das wirklich Große, das wirklich Gewaltige kommt erst in der Ewigkeit. Aber fang an, für die Kleinigkeit zu danken, für die Ameise. Ich werde nie vergessen, ich bin mit meinem Enkel mal auf dem Bauch gelegen und wir haben die Ameisen studiert. Wie die laufen, wie die Umwege gehen, wie die sich korrigieren lassen und wie sich die, weißt du, und die Bibel sagt, geh du Fauler zu der Ameise und lerne von ihm, von ihr. Genieße das Leben, die Kleinigkeiten, den Spatz, den Sperling, die Lilie im Tale, die Rose irgendwo. Genieße das Leben, die Kleinigkeiten. Die Blumen in deinem Blumentopf auf deinem Balkon oder auf deinem Fenster in der Küche. Genieße das Leben. Fang an, dich zu freuen über die Kleinigkeiten. Und sag, danke Gott, wie schön hast du die Blumen gemacht. Wie schön hast du die Natur gemacht. Wie schön hast du das alles gemacht. Und dann freust dich. Du nimmst nichts in der Ewigkeit mit. Alles, was du hier hast, das ist dir nur zum Vernaschen gegeben. Das darfst du genießen und dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Die Bibel sagt, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Empfange das ewige Leben, das ist meine Botschaft. Du nimmst in der Ewigkeit weder deine Erfolge noch deine Misserfolge. Verreg dich gar nicht so auf über diesen ganzen Dreck. Verstehst du, alles ist ein bürgerlicher Kleinkram. Alles geht vorbei. Ob du jetzt im Bett liegen bleibst oder was tust, alles geht vorbei. Mit dir oder ohne dir. Das Leben geht weiter. Also, dann fange mit, Herr, ich danke dir, dass ich dir heute aufstehen kann, dass ich heute aufstehen durfte, dass ich heute meine Arbeit machen durfte, dass ich heute nachts wieder mich ins Bett legen kann. Danke Gott, dass du deine Knie beugen kannst vor dem Herrn und kannst sagen, danke Herr, gib mir eine gute Nacht heute. Und dann schläfst du. Und dann stehst du morgens auf und sagst, Gott, ich danke dir für diese Nacht, ich durfte schlafen wie ein Murmeltier. Ja, und du wirst sehen, dann funktioniert dein Schlaf auch ohne Baldrian und ohne Tabletten. Und ohne irgendwelche Verstärkungsmittel. Genieße das Leben. Weißt du, alles geht vorbei. Genieße deine Frau, genieße deinen Mann, genieße deine Kinder, genieße deine Erfolge, deine Misserfolge, genieße, was du hast. Es geht so schnell vorbei. Ich werde nie vergessen, ich bin mit meinem Sohn, als er kurz 18, bis vorher 18 wurde, durch ganz England gefahren, England umrundet, von Schottland bis herunter, alles mal umfahren, mal England kennenzulernen. Weißt du, und ich habe das noch genossen, weißt du, meinen Sohn noch einmal bei mir zu haben. Das ist Gnade. Verstehst du? Genieße deine Freundschaften, genieße deine Beziehungen, genieße deine Kontakte, genieße das, was Gott dir gegeben hat. Es geht so schnell vorbei. Das geht so schnell vorbei. Nur das, was du in der Ewigkeit angelegt hast, das bleibt. Das, was du in Jesus geworden bist, am Sonntag werden wir darüber sprechen, das ist, was bleibt. Nicht die Erfolge, die du hier hast, wie viele Seelen du zu Jesus geführt hast. Vergiss es. Das wird nicht gezählt. Sondern was ist aus deiner Seele geworden? Das wird angerechnet. Das wird gefragt. Was ist aus deinem Herzen geworden, aus deinem Innenleben? Was ist aus dem geworden? Nicht, wie viele Evangelisationen du gemacht hast, wie viele Traktate du verteilt hast, wie viele Menschen du gepredigt hast oder wie viele Gebete du gesprochen hast. Was ist aus dir geworden? Das zählt. Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen Menschen predige und selber verwerflich werde? Was nützt es? So, nur das, was du in Jesus geworden bist, das ist, was zählt. Das ist, was bleibt. Was du hier aufgegeben hast, um Jesu willen, das ist, was zählt. Nicht, was du alles gemeistert hast, wie viele Konferenzen du veranstaltet hast oder besucht hast oder was weiß ich, wie viele Missionsreisen du gemacht hast. Nein, was hast du hier gelernt? Das ist, was zählt. Ich möchte euch drunter holen auf dem Teppich. Das ist mir die Botschaft. Ergreife das ewige Leben, dazu du berufen bist. Komm runter von deiner religiösen Wahn, dass du jetzt große Bibel Transporte machst und große Kampagnen veranstaltest, das alles zählt nicht. Weißt du, das alles beglückt dich, ist schön, ist interessant, aber das alles macht dich nicht selig. Was dich selig macht, ist, was du geworden bist durch Enttäuschungen, durch Vernachlässigung, durch, was weiß ich, da wo du gereift bist am inwendigen Menschen, wo die Leute dich abgewiesen haben, wo die Leute dich verspottet haben, verhöhnt haben. Wie hast du die negativen Dinge verarbeitet, das ist, was letztendlich zählt, das ist, was zu der Seligkeit beiträgt, das, was du innerlich geworden bist, das, was du wirklich verstanden hast, du, ich kann mich auf keinen Menschen verlassen, nur Gott auf dich allein. Das ist, was in der Ewigkeit bleibt, das sind die Schätze, die dir erhalten bleiben für die Ewigkeit, das, was du hier erkannt hast. Du, Herr, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Das, was du hier im Kleinen dienen konntest. Und ich sage dir, das Dienen nicht nur, dass du was Großes aufgebaut hast, in Kirchen und bist in den Himmel getrieben. Nein, das, was du hier zurückgelassen hast, durch Demütigung, durch Verachtung, Verspottung, Verhöhnung, durch Schwachheit, das, wo du die Gnade Gottes gebraucht hast und sagst, Herr, ich war so auf dich angewiesen, ich kann gar nichts. Alles, was du bist, Herr, bist du. Das ist, was bleibt. Nicht die großen Bauwerke. Guck mal, schau doch diese ganzen Denkmäler an. Ob das Kolosseum von Rom oder sonst irgendwelche großartige Bauten. Was ist von diesen Bauten alles noch übrig geblieben? Die Leute haben sich versucht, Denkmäler zu setzen, aber kein Schwanz denkt an diese Leute mehr. Verstehst du? Na ja, das war der Moltke, das war der Napoleon, das war, was weiß ich, wer das war. Die wissen nicht einmal, wie der ausgesehen hat, genau. Oder der Nero, oder Julius, Caesar, oder wer auch immer. Vergiss es. Empfange das Leben, das, was wirklich bleibt, das Bleibende. Und das ist, was in dir passiert ist, da, wo du gereift bist. Das, was dir aufgegangen ist, was dir groß geworden ist, da, wo du ein Aha-Erlebnis gehabt hast, Mensch, wo du beim Bibellesen selbst was entdeckt hast, in der Predigt selbst etwas gehört hast, was du gar nicht gehört hast, wo da was gar nicht gesagt worden ist, aber du hast es gehört. Weißt, bei Gott ist es so, da werden Dinge passieren, was andere nicht mitkriegen, aber du kriegst es mit. Ja? Die einen sehen das Licht, aber die anderen sehen überhaupt nichts, da hören sie nur eine Stimme. Denk bei Paulus, als er auf der Straße nach Damaskus war. Gott wirkt, wenn man schwach ist. Da ist, wo das Große passiert, wo du in Schwachheit sagst, du, ich raff mich heute auf. Ich kann es nicht, ich schaff's nicht, aber ich fühle mich nicht wohl, aber ich gehe trotzdem in die Versammlung. Ich will trotzdem vom Herrn was hören. Vielleicht gibt Gott mir heute was. Vielleicht habe ich etwas nötig. Gott wirkt, wenn wir arm sind. Gott wirkt, wenn wir leer sind. Nicht jetzt, wenn wir im Vollen austeilen. Gott wirkt, wenn wir durch Tiefen gehen. Ich will euch ein anderes Evangelium predigen, denn wir müssen eines Tages durch Tiefe noch gehen. Glaub doch nicht, dass du jetzt einfach so weiterspazieren kannst mit erhobenem Haupt. Du wirst auf alle viermal kriechen. Glaub mir das. Und krabbeln und sagen, oh, das Leben ist so schwer. Gott wirkt, wenn du verleumdet wirst. Da wirkt er und sagt, mein Kind, ich bin für dich. Die verlassen dich alle, die enttäuschen dich. Alle Menschen sind Lügner. Aber ich bin treu, ich halte zu dir. Gott wirkt, wenn du bedrängt wirst, wenn du verachtet wirst, wenn du verlassen wirst, wenn du nicht verstanden wirst. Da ist, wo Gott wirkt. Und nicht nur, wenn du da hüpfst und Halleluja und Lob und Dank jodelst. Nein, Gott wirkt, wenn du niedergeschlagen bist. Und er wirkt mehr, wenn du sagst, oh Herr, ich schaff's nicht mehr. Dann klammerst du dich an den Herrn viel mehr als an irgendetwas. Gott wirkt, wenn wir nichts mehr zu sagen haben, wenn die Leute auf uns gar nicht mehr hören. Da ist der Moment, wo Gott mit uns wirkt. Weißt du, dann, du tust es trotzdem, du dienst trotzdem und du arbeitest trotzdem für den Herrn, du dienst dem Herrn zu Zeit und zu Unzeit, gelegen oder ungelegen. Trotzdem, verstehst du, das habe ich gelernt, was ich hier predige. Predige 50-jährige Weisheit im Dienst am Menschen. Das habe ich gelernt, das ist mir groß geworden. Weißt du, da Gott wirkt, wenn niemand mehr dir glaubt und vertraut. Da ist es, da wo Gott an dir wirkt. An dir passiert etwas Großes, nicht an den Leuten ringsherum. Vergiss es, das ist alles Schmarrn. Entschuldigung, aber so ist es in Wirklichkeit. Gott wirkt, wenn wir nicht mehr ernst genommen werden, wenn wir kalt gestellt werden. Und jetzt in der Stille, in der Wüste zu sitzen und so die Schafe da beim Schwiegervater Jethro zu hüten, wie der Moses. Verstehst du? Da ist, wo Gott wirkt. Und das machst du schon 40 Jahre und es hört gar nicht mehr auf. Gott wirkt, wenn man uns ignoriert. Verstehst du mich? Ich glaube nicht. Verstehst du, ich möchte einfach weitermachen und ich möchte einfach die Botschaft bringen, die Gott auf mein Herz gelegt hat, was wirklich den Menschen hilft. Nicht du, Halleluja, Lob und Dank, der Herr ist gut. Verstehst du, Gott liebt uns. Gott liebt uns und zwar mehr als du denkst. Verstehst du, diese geschlagenen, zerprügelten, gedemütigten Kinder Gottes, die liebt der Herr ganz besonders. Gott wirkt, wenn niemand mehr nach uns fragt. Verstehst du, wenn wir für die abgeschrieben sind, wenn wir für die tot sind, beerdigt. Gott wirkt, wenn man uns nicht mehr braucht. Gott wirkt, wenn wir nichts mehr haben. Gott wirkt. Verstehst du? Der Heilige Geist hilft an unserer Schwachheit auf und sagt, komm, gib dich nicht auf. Der Herr ist an dir interessiert. Der Herr steht dir bei. Und erst wenn wir vom Heiligen Geist geführt werden, werden wir übernatürlich anfangen zu leben. Genau das ist es, was Gott will. Gott will erreichen, dass wir übernatürlich leben aus dem Heiligen Geist in Christus. Am Sonntag wird das Thema sein. Empfange das Leben, das ewige Leben, das Leben einer anderen Art, nicht das Normale, was wir hier alle haben von Haus aus, von der Geburt an. Und hast du schon das erlebt? Hast du diese Rettungsaktion Gottes schon erlebt? Du sagst, ich bin bekehrt, ich bin gerettet, ich bin Kind Gottes. Ja, aber hast du das? Weißt du wirklich, was mit dir passiert ist? Wie du errettet bist und was mit dieser Rettung geschehen ist? Denk nur, du bist in der Seenot. Im Sturm irgendwo über Bord gegangen, über Bord gefallen oder im Gebirge verschüttet, verstehst, von einer Lawine zugedeckt oder bei irgendeinem Feuerwehreinsatz aus einem brennenden Haus herausgeholt worden. Du hast bestimmt irgendwo in deinem Leben eine Rettungsaktion erlebt, entweder an dir selbst oder an andere. Und weißt du, wenn du dann gerettet bist, du bist noch pitschnass, du bist noch voller Dreck, da wirst du erstmal geputzt und sauber gemacht und dann wirst du Stück für Stück wiederhergestellt, denn du bist dem Tod entronnen. Du bist dem Tod, dem Teufel von der Schippe gesprungen. Verstehst du? Und jetzt arbeitet Gott an dir, Stück für Stück, Stück für Stück. Das ist die Rettung deiner Seele. Weil du bist erschüttert, hast ein Trauma. Jeder, der irgendwo in eine Krise hineinkam, in eine Katastrophe drin war, im brennenden Haus drin war oder in der Seenot war oder verschüttet war. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, die war bei den Bombenangriffen da, als die Amerikaner die Stadt zerstörten und Tausende starben. Die war 3 Tage lang verschüttet. Die hat bis ins hohe Alter ein Trauma gehabt. Die hat Angst gehabt, in geschlossene Räume zu gehen. Und wir fragen uns, warum manche Leute Angst haben vor dem und dem und jenem. Sie haben ein Traumaerlebnis. Weißt du, und das ist die Errettung. Gott will dein Trauma in deinem Leben aufarbeiten. Den Schock, den du erlebt hast. Deine Seele war in der Hölle und was die dort erlebt hat, die hat gebetet, die hat Kondenswasser durch die feuchtige Wasser kam und irgendwie, das hat sie noch irgendwie überlebt, sie hat sich immer gehalten oder ist gefleht, hoffentlich findet man mich, hoffentlich findet man mich, hoffentlich findet man mich und dann hat man sie rausgeholt. Zuerst musste sie an das Leben wieder gewöhnt werden. Und genau das ist, wenn wir gerettet werden, wir müssen wieder an das normale Leben aus Gott gewöhnt werden. Deine Seele war in der Hölle und du merkst, du stellst plötzlich fest, du, ich war belogen, ich war geliefert, ich war verloren, ich war erledigt und er hat mich geholt, mich gerettet aus dieser grausamen Grube und plötzlich greift er in mein Leben hinein und passiert ein Wunder, wie auch immer. Und jetzt weißt du plötzlich, aus meiner Verlorenheit hat er mich rausgeholt. Du merkst, ja, ich habe dem Tod ins Auge geschaut, ich war so konfrontiert mit der Ewigkeit. Und das ist, was Gott uns schenken möchte. Weißt du, dass du wieder weißt, Gott liebt mich, Gott liebt mich, Gott liebt mich über alles. Und er will nur, dass mein Leben wieder gerettet wird, dass ich wieder gesund werde, dass ich wieder stark werde, dass ich wieder auf meine Beine komme. Nur er weiß, was mit deinem Leben los war, wie krank du warst, wie hoffnungslos du warst. Er kann dein Herz sehen, er spürt das. Und jetzt das Wunder der Rettung. Das kommen die Leute darunter, wie bei diesem Berg, Leute, die verschüttet wurden. Verstehst du, nach Tagen kam plötzlich die Bohrmaschine, diese Klopfzeichen. Plötzlich, wir haben euch entdeckt, wir wissen, wo das ihr seid. Und das gibt Gewissheit, das gibt Freude. Ich bin nicht aufgegeben. Und auch heute in deinem Leben, wo du auch immer bist, Gott hat dich nicht aufgegeben. Glaub mir das. Weißt du, der Teufel gaukelt dir vor, du bist aufgegeben, du bist hoffnungslos, du bist verloren. Keiner interessiert mehr sich für dich. Gott macht es. Und deshalb, er lässt Dinge zu in deinem Leben, die gar nicht passieren dürften. Die, an die du gar nicht gedacht hast, die du gar nicht vorgesehen und geplant hast. Der Geist Gottes zeigt uns, dass er uns rettet, der Herr. Die Güte Gottes ist es, dass er dich aus den schwierigen Situationen rausholt, aus der Krise, aus dem Unglück, aus dem ganzen Unheil und Desaster. Er holt dich raus. Aber das geht Stück für Stück, Stück für Stück, Stück für Stück, Stück für Stück. Nicht alles auf einmal. Die Welt wurde auch nicht an einem Tag erschaffen. Und Gott stellt dich langsam auf den Boden der Tatsachen, der Wirklichkeit. Plötzlich stellt er dich auf die Wirklichkeit, konfrontiert dich mit den Tatsachen. So viele Leute sind so wirklichkeitsfremd, wirklichkeitsfern. Die leben da in so Fata Morgana, im religiösen Dunstkreis. Komm runter. Das Leben passiert hier, da wo du bist. Plötzlich weißt du, Gott ist mit mir. Und das muss dir niemand sagen. Wenn du ehrlich mit Gott wandelst, mit Gott lebst, wirst du das Zeugnis des Geistes bekommen, Gott ist bei mir. Die können mir alle Buckel runterrutschen. Verstehst du? Deshalb erlaubt Gott, dass du von Menschen enttäuscht wirst. Gott erlaubt, dass du von Gemeinden und Kirchen und Gruppchen und Hauskreisen enttäuscht wirst, damit du von Jesus nicht enttäuscht wirst. Aber er erlaubt, dass du enttäuscht wirst. Da siehst du da Unfug und dort siehst du eine Dummheit und dort siehst du Fehler. Verstehst du? Da siehst du lauter Splitter und lauter Balken und bist entsetzt. Wenn du das alles erlebt hast, verstehst du, wenn Gott dich da hindurchgebracht hat, dann wirst du leben und der Herr stellt dich her. Verstehst du, jetzt kommst du aus dem Wasser pitschnass raus. Man hat dich mit Not und Mühe rausgeholt. Jetzt kriegst du neue Kleider, wirst abgetrocknet und jetzt wirst du wieder was zu essen bekommen. Jetzt wirst du beruhigt, Kind, hab keine Angst. Mama ist da, Papa ist da. Du kommst in Sicherheit. Und dann beginnen die großen Veränderungen in deinem Leben. Das ist Erlösung. Die meisten Leute denken, wenn ich Sündenvergebung habe, Halleluja, das ist alles. Nein, die Sündenvergebung ist das nur das A. Verstehst du? Nur der erste Atemzug. Das ist Sündenvergebung. Und dann kommt nachher die ganze Veränderung deiner Persönlichkeit, deines Wesens. Und dann gibt es für dein Leben ein Einst und ein Jetzt. Einst war ich verloren, einst war ich in Sünde, einst war ich in Gram und Bitterkeit und was weiß ich, was ich alles war. Und jetzt bin ich erlöst. Jetzt habe ich Boden unter die Füße. Gott lässt uns sehen, von was wir errettet wurden. Ja, da zeigt er. Weißt du, du kommst in Krisen hinein, da siehst du, aus was für ein Schlamassel dich Gott rausgeholt hat. Die alten Israeliten, als sie aus Ägypten auszogen, die mussten noch einmal am Roten Meer vorbeigehen und mussten all die Leichen sehen, die Ägypter, was da alles passiert ist, was für eine Rüstung, wie stark sie waren. Verstehst du? Die liegen alle flach auf dem Boden, alle ersoffen, von den Fluten ertränkt. Und die Pferde, die Gäule, alles wurde rausgespült, damit sie wissen, damit sie Gott danken. Herr, ich danke dir, du hast von diesen mächtigen Feinden mich für immer und alle Zeit erlöst. Die werde ich nie mehr wiedersehen. Deshalb musst du manchmal an Situationen vorbeigehen, wo du geschockt bist. Deine Traumas, um die aufzuarbeiten. Traumas müssen aufgearbeitet werden. Gott will, dass du dich über deine Rettung freust. Und danke, Jesus. Oh, von was für Sündenhaufen hast du mich befreit. Von ganzen Mist, den ganzen Unsinn, den ganzen Blödsinn. Von den ganzen Verrücktheiten der Menschen hast du mich erlöst. Dann bist du dankbar, da gehst du auf die Knie und sagst, Gott, ich danke dir morgens, mittags, abends. Ich bin erlöst. Weißt du, da wirst du deine Heilung gewiss, solange du nicht dankst und solange du der Sünde nicht bewusst bist. Die meisten Leute sind sich der Sünde nicht bewusst. Die denken ja, ich brauche nur ein Trostpflaster. Der Herr Jesus ist kein Trostpflaster. Der Herr Jesus ist eine Rettung. Der rette dich, aber er verteilt keine Trostpflaster. Er tröstet dich nicht. Und weißt du, viele Leute sagen, ja, der Heiland hat mich lieb. Nein, der will dich retten aus dem ganzen Dreck, aus dem ganzen Sumpf, aus dem ganzen Verderben. Und er zeigt dir, das bist du. Wenn du noch weitergemacht hättest, hättest du nicht überlebt. Noch einen Tag, hättest du nicht überlebt. Noch zwei Tage, Er ist vorbei mit dir. So, der Weg der Erlösung, das musst du begreifen. Und es zeigt Gott dir diesen Weg. Das zeigt dir niemand anders. Wie ist das Bild von den Weisen aus dem Morgenland? Weißt du, die alten kleinen Geschichten, verstehst du, sind einfach nur Geschichtleins. Aber diese kleinen Geschichtleins, die sind immer so groß, werden jedes Mal größer. Weißt du, die Weisen aus dem Morgenland, sie haben den Stern gesehen. Die Juden in Jerusalem haben den Stern nicht gesehen. Und die anderen Weisen, Sterngucker, haben es auch nicht gesehen. Nur die drei Weisen, weil sie würdig waren, die haben das gesehen. Sie haben den Stern gesehen. Nur die. Nicht die Schriftgelehrten, nicht die Pharisäer, nicht der Herodes. Nur sie haben den Stern gesehen. Die anderen haben gedacht, von was reden denn die? Wo ist denn der Stern? Und haben sind sie wahrscheinlich auf dem Ölberg gestiegen und haben geguckt, aber sie haben keinen Stern gesehen. Denn nur die Weisen, für die war der Stern bestimmt. Überleg einmal, die Weisen suchten diesen Stern, sie erwarten diesen Stern und Gott zeigt es ihnen. Niemand außer den Weisen sah diesen Stern, denn nur für sie war der bestimmt. Und auch für dich ist die Offenbarung Gottes in dieser Art und Weise, wie du jetzt heute Abend vielleicht hörst, auch bestimmt. Wenn Gott für dich etwas bestimmt hat, eine Sache zu sehen, wirst du sie sehen. Und die anderen werden es nicht sehen. Die werden es nicht kapieren. Die werden blind vorbeigehen. Sagen wir, was spinnt denn der? Was erzählt der da für Unsinn? Weil es nur für dich die Sache war. Und für die anderen ist es versiegelt und abgeschlossen. Weißt du, wenn es nicht für dich bestimmt ist, und jetzt kommt umgekehrt wieder, wenn es für dich etwas nicht bestimmt ist, wirst du nicht sehen. Und musst auch nicht forschen groß. Das ist für dich nicht bestimmt. Es sei denn, Gott offenbart es dir durch den Heiligen Geist. Weißt du, du kannst suchen, nachlaufen und gucken und so weiter, schauen und forschen. Du wirst es nicht sehen. Und du kannst machen, was du willst. Es sei denn, es ist für dich bestimmt. Dass Gott dir die Augen öffnet. Ich denke nur an diesen Prophetenschüler, Elisa. Der ist bedrängt. Da kommen die Aramäer. Und der kleine Prophet, der zittert und hat Angst. Dir geht es vielleicht auch so. Und dann sagt der Prophet, du musst keine Angst haben, bei uns sind mehr als bei denen da draußen. Der sagt, aber ich sehe nicht. Denn nur der Prophet hat es gesehen. Aber dann betet der Prophet, lieber Gott, öffne doch dem Kerl die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind als bei denen. Und dann sieht dieser Prophetenschüler, dieser Junge sieht, du, unser ganzer Wagenburg ist umlagert von feurigen Rossen. Erst wenn Gott uns die Augen öffnet. Und in manchen Situationen, weißt du, bist verzweifelt, du bist verzagt und weißt nicht weiter, weil die Augen dir nicht geöffnet sind. Und jemand anders steht da und sagt, du Bruder, Kopf hoch, der Herr ist da. Preis Gott, mit Gottes Hilfe kommst du durch. So, wir leben nach einer bestimmten Bestimmung. Ob du das glaubst oder nicht, empfange das, was Gott für dich, für deine Ewigkeit bestimmt hat, auch für die Ewigkeit, verstehst du, für die Herrlichkeit. Gott hat für dich Dinge bestimmt, die nur für dich bestimmt sind und sonst für niemand anderen. Weißt du deine Erwählung, was deine Erwählung ist? Und es ein großes Problem ist im Volk Gottes, gerade besonders bei Christen und religiösen Menschen, die wollen immer das andere haben, was die anderen haben. Die wollen immer der Datan, der Korah und alle so in der Bibel, das ganze Gesindel, die ganzen Rebellen, die wollen das haben, was Moses hatte. Aber die sind nicht die gleiche Schule durchlaufen wie Moses. Die gleiche Prozedur, verstehst du? Aber die wollten den Segen haben. Die haben den Preis nicht bezahlt, den Moses bezahlt hatte. Weißt du, es war die Bestimmung von Moses. Aber sie wollen in ihre Bestimmung. Sie wollen Pastor sein, sie wollen Apostel sein, sie wollen Evangelisten sein, sie wollen das. Aber sie haben nicht das Lehrgeld bezahlt. Weißt du, sie begehren das Amt eines anderen. Aber das ist nicht ihre Bestimmung. In aller Liebe, verstehst du? Bleib, was du bist. Sie wollten immer was anderes sein. Sie konnten niemals lassen, so andere zu kopieren. Gott hat für jeden Einzelnen von uns einen bestimmten Weg. Ergreife das ewige Leben, wozu du bestimmt bist, schreibt Paulus und Timotheus. Du hast eine Bestimmung. Nur du. Das ist deine Geschichte, deine Entwicklung, dein Werdegang. Und niemand anders. Du kannst niemand anders bestehlen. Da machst du das strafbar bei Gott. Und manche wundern sich, warum geht es mir so schlecht? Du willst jemand anders sein, der du nicht sein kannst. Das nicht deine Position ist. Das war nicht ihr Weg von Dothan und Korah und was weiß ich von den ganzen Burschen. Weißt du, die haben nicht die Ausbildung gehabt wie Moses, wie Paulus oder die Qualifikation wie Petrus. Sie sind mit Jesus gewesen. Sie haben engen Umgang mit Jesus gehabt, 3 Jahre lang. Und ich versuche dann, die Leute versuchen, andere zu kopieren, jemand anders zu sein, was sie nie sind. Empfange dein ewiges Leben, deine Bestimmung, das, was du von der Ewigkeit her von Gott gewollt bist. Ja? Dein Original. Das ist, was Gott dir geben möchte, dass du dein Original findest, deine Identität entdeckst. Es reicht nicht einmal, nur gerettet zu sein. Nein, Erlösung ist nur ein Teil, ein ganz kleiner Teil des Lebens. Die Erlösung muss weitergehen. Die Erlösung muss sich entfalten auf allen Ebenen meines Lebens. Da ist die Wiederherstellung, da ist die Wiedergutmachung vom Herrn her, dass der Herr die Dinge ordnet, die geordnet werden müssen. Diese ganze Reparaturen in meinem Leben, die noch gemacht werden müssen, ja, dann arbeitet der Herr. Denk an den verlorenen Sohn, verstehst? Der wurde eingesetzt in sein Amt. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er wurde, weißt du, und der andere Bruder ist eifersüchtig auf ihn. Hör doch auf deinen Bruder, deine Schwester eifersüchtig zu sein. Gott hat für dich einen Plan und für den hat er auch einen Plan. Und er sagt, Bub, das, was mein ist, gehört auch dir. Bevor du verloren gingst, ins Wasser fielst, ertrankst oder in deinem Blut liegen geblieben bist oder verschüttet worden bist oder was auch immer ist, weißt du, da sind Dinge von Gott zugelassen worden, damit du deine wahre Identität findest und das ewige Leben ergreifst und sagst, jetzt Herr, das ist es, Halleluja. Und das kriegt man nicht von heute auf morgen. Gott muss dir die Augen öffnen, so wie er dem Diener die Augen geöffnet hat. Weißt du, Gott muss dir zeigen, was los ist. Der andere sieht es, der andere erkennt es, aber du nicht, weil es nicht für dich bestimmt ist im Augenblick. Aber der liebe Gott macht es aus Liebe zu dir. Und dann empfängst du Antwort, empfängst du Trost, empfängst du einen Einblick in die unsichtbare Welten Gottes. Weißt du, siehst du, wie die Rosse kampfbereit dastehen zum Angriff, zur Verteidigung für dich und für dein Leben. Da ist schon alles bereits vorhanden. Weißt du, wenn du das sehen könntest, und ich denke, dass du durch diese Predigt vielleicht etwas verstehst, etwas Schwieriges zwar, aber trotzdem, dass du verstehst, alles, was ich brauche, ist bereits vorhanden. Die Rosse stehen schon Spalier, die Gewehre angesetzt, die Kanonen gezündet, die Lunte brennt schon. Verstehst? Da ist alles schon bereit. Du solltest sehen, bei Gott ist alles da, was du brauchst. Aber du siehst es nicht. Du denkst, ach, ich Armer, ach, ich keuche. Oh, mit dem letzten Schnaufer, da geht's weiter. Nein, da ist alles bereit. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und so ist bei Gott. In seiner Gegenwart ist alles schon fix und fertig. Die Erlösung ist da. Die Vergebung ist da. Die Befreiung ist da. Die Heilung ist da. In seine Wunden sind wir geheilt. Und dann zappelst du, da schluckst du Pillen, da lässt du dich spritzen, da lässt du dich Blut abnehmen, da trainierst du dann, was weiß ich, was du alles machst. Anstatt dass du sagst, danke Vater, ich bin in deine Wunden geheilt. Und das ist ein Geheimnis. Fang an zu danken. Versuch's wenigstens, wenn es nicht kannst. Versuch's wenigstens. Und es ist Versuch wert. Probierst ja alles, alle möglichen Unsinn sowieso. Und versuch's auch mal mit Danken. Versuch's mal mit Danken. Stell dich hin und sagst, Vater, ich danke dir. In deine Wunden, Jesus, bin ich geheilt. Am Kreuz hast du all meine Schmerzen hinweggetragen. Nicht nur meine Sünden. Wir denken immer nur an Sünden. Gott ist nicht nur an Sünden interessiert. Der denkt nicht an unsere Sünden, so groß wie wir da manchmal denken. Er hat alle unsere Krankheiten, alle unsere Gebrechen, alle unsere Schwachheit hinweggetragen. Es ist schon längst vorhanden. Es ist schon alles da. Gläubige, geisterfüllte Wissen. Weißt du, sie müssen nicht sehen. So wie dieser blinde Prophetenjunge. Verstehst du, Vater, öffne ihm die Augen. Ich bete, dass Gott dir die Augen öffnet, dass schon alles bereit ist, all inklusiv. Vollpension. Und du musst jetzt anfangen, einfach das im Glauben anzunehmen. Ich denke nur an diese blutflüssige Frau in der Bibel. Diese Frau hat in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, wo auch immer, in ihrer Seele, hat sich vorgestellt, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich wäre gesund. Wenn ich nur könnte. Aber da, diese frommen Juden da, diese Pharisäer da, die Dicken und Fetten, die stehen alle im Weg. Aber die sagte, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich wäre gesund. Und plötzlich hat sie einen Rockzipfel Jesu. Oder spürt sie so eine Kraft in ihrem Leben, wenn ich nur könnte. Viele beten und bekommen nicht. Warum? Weil die ein Problem haben. Die haben das auf der Zunge. Die haben in ihren Worten, aber die haben nicht in ihrem Herzen, nicht in ihrem Kopf. Weißt du, die sehen das nicht. Die sehen nicht, dass sie alles bereit. Der Tisch ist gedeckt im Angesicht deiner Feinde. Weil sie nicht im Geiste sind. Sie beten im Fleisch. Weißt du, sie wollen was sehen. Oh Herr, lass das, ich meine Hand ausstrecken kann. Verstehst du? Aber die beten Dinge im Fleisch, nicht im Geist. Du sollst im Geist sehen, du, da schwingst du. Da bist du in Schwingung. Da jubelst du in der Herrlichkeit Gottes. Meine Bibel sagt, unser Wandel ist im Himmel. Unser Beten ist im Himmel. Unser Glaube ist im Himmel, nicht hier in Berlin. Nein, im Himmel. Viele wollen nur im Fleisch das Sehen, Fühlen. Oh Herr, ich spüre nichts. Mit mir wurde gebetet und ich habe nichts gespürt. Du, ich spüre auch nichts. Muss auch gar nicht spüren. Steht nirgendwo in der Bibel, dass ich was spüren muss. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Haben wir ja gesungen. Berge müssen fliehen und Hügel müssen weichen. Und selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Lieber Thomas. Ja, die nichts sehen und doch glauben. Empfange das ewige Leben. Sehe dich am Thron Gottes, wie du den Platz einnimmst. Dein Stuhl, der ist schon reserviert, Matutis, eingebrannt in goldene Buchstaben. Ja, fang an, dich zu sehen im Himmel, wie du im Himmel bist. Am Thron Gottes. Fang an, vom Ziel her zu beten, vom Ziel her zu glauben, vom Ziel her zu handeln. Vom Ziel her. Nicht nur, was der liebe Gott alles machen muss. Nein, sehe schon alles gemacht worden wäre. Ja. Sehe dich von der Vollendung her. Sehe, wie du plötzlich Jesus ähnlich bist. Wie du, ja, ihm gleichgestaltet bist. Plötzlich siehst du wie der Herr Jesus. Verstehst du, so ein Bärtchen? Oder was weiß ich? Ja, wir sind ihm gleich. 35 Jahre alt sind wir so, denke ich, dass all die Heiligen im Himmel sind. 35 mittendrin im Leben, voller Blüte. Seh dich so. Seh dich, wie der Heilige Geist dich umgewandelt hat, umgekrempelt hat, was aus deinem Leben geworden ist. Du bist immer Jesus ähnlicher geworden. Du bist nicht Jesus geworden, aber du bist ihm ähnlicher geworden. Du bist sanftmütig, bist still, kannst die Dinge schlucken, kannst alles zurücklassen, kannst dich anspucken lassen, kannst dir die Dornenkrone aufsetzen lassen. Du bist total Jesus ähnlich geworden. Kannst umsonst leben, und handeln und was weiß ich. So, der Heilige Geist hat dich ihm gleichgestaltet. Das ist, was der Heilige Geist macht. Sehe dich mit den geistigen Augen, wie du den Charakter Jesu trägst. Verstehst du, wie du Christus in Kleinformat bist. Und dass sie sagen, nicht nur, der ist ein Jünger Jesu, der steht in der Nachfolge Jesu. Nein, der ist Christ. Und Christ ist nicht katholisch, evangelisch, pfingstlerisch, baptistisch, methodistisch oder weiß ich sonst noch was. Christ ist so wie Jesus. Das ist ein Christ. Und die meisten Leute sind nicht so. Sind Christen ohne Christus. Die haben keine Ahnung von Christus. Glaub mir das. Ich weiß, wovon ich spreche. Lass sie dann Watschen geben. Und dann sehen wir mal, ob du christlich bist oder nicht. Weißt du, was das heißt? Wenn dich jemand auf eine Backe haut, biet ihm auf die andere Seite. Was würdest du da machen? Verstehst du? Da siehst du, wie christlich du bist. Du bist schon eingeschnappt und beleidigt, wenn dich keiner mal anguckt oder nicht anruft oder was weiß ich. Aber stell dir mal vor, so handgreiflich, wenn jemand handgreiflich wird, dir auf die Hühneraugen tritt. Ja. Sieh dich mit den Augen Jesu, wie Jesus war. Obwohl er göttlicher Gestalt war, hat er sich erniedrigt. Obwohl er alles konnte, hat er sich nicht gewehrt. Als die Knechte der Juden und Knechte der Römer kamen, um ihn zu verhaften, dann sagte er, lass diese gehen hier, nehmt mich. Ich bin es. Verstehst du? Er hat Autorität gehabt, er hat so eine Autorität gehabt, als er sagte, ich bin es. Das ist für Gott. Ich bin es. Da fielen sie wie tot alle zu Boden. Auch die Römer mit ihren Spieße. Er sagt, nehmt's mich. Lass doch die gehen jetzt. Nehmt's mich. Er hat Autorität gehabt, aber er ließ sie gefangen nehmen. Was das auch immer heißt, Christ zu sein. Leute, die meisten Christen heute sind keine Christen, sind alles nur Heuchler, nur Mitläufer. Nur Pöbelvolk, religiöses Pöbelvolk. Entschuldigung, aber das ist es. Das ist meine persönliche Erfahrung. Weil sie sind nicht in Wirklichkeit im Geist, sie sind in der Theorie. Aber ihre Hände und ihre Füße machen nicht mit. Wenn ein Architekt heute ein Haus baut und plant, hat er zuerst alles im Haus schon in seinem Gehirn geplant. Er weiß, wie, selbst wenn es nur eine Schuppen wird, verstehst du? Er weiß schon ganz genau, wie das gebaut wird. Und genauso, wir müssen im Geiste wissen, was mit uns passiert, was wir sein werden, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir entrückt sind. Und ich möchte die Gemeinde auf die Entrückung vorbereiten. Wir leben für die Ewigkeit. Ich lebe für die Ewigkeit. Ich weiß nicht, für was du lebst, aber ich lebe für die Ewigkeit. Unsere Tage sind gezählt. Nur noch ein paar Meilen und wir sind am Ziel. Verstehst du? Selbst wenn du 100, 120 wirst, verstehst du, bist bald am Ziel. Das dauert nicht mehr lange. Die Zeit vergeht so schnell. Und die Bibel lehrt uns, wir sollen kluge Baumeister sein, kluge Jungfrauen sein. Wir sollen vorausdenken und wir sollen vom Ziel her leben. Mein Ziel ist nicht, gesund zu werden. Mein Ziel ist nicht, reich zu werden. Mein Ziel ist nicht, irgendetwas Irdisches. Mein Ziel ist, bei Gott anzukommen. Bei Gott anzukommen. Das ist mein Ziel. Herr, öffne mir die Augen. Und ich bete für euch, ihr Lieben. Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie sehen, was der Herr alles für uns vorbereitet hat. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Das hat er denen bereitet, die ihn lieb haben. Herr, öffne die Augen, dass sie sehen, für das lohnt sich zu leben und nicht für diesen Plunder. Verstehst du? Für das lohnt sich zu leben. Herr, öffne ihm die Augen. Mach ihn geistig sehend, diesen Bub. Dass er im Geist etwas empfängt. Dass ihm die Furcht nimmt. Und dass du siehst, du eines Tages, wir werden triumphieren. Die können uns den Kopf abschneiden, aber wir werden triumphieren. Denn die Bibel sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das Leben nehmen wollen. Weißt du? Und der Teufel will uns das Leben nehmen. Nicht nur die ISIS. Der Teufel ist es, der dahinter steckt. Du musst deine Heilung im Geist empfangen. Deinen Sieg im Geist empfangen. Deine Befreiung im Geist empfangen. Du musst im Geist sehen, ich bin gesund. Verstehst du? Weißt du, du musst sehen, selbst wenn du ein Bein hast, einen Arm hast und so weiter, du musst sehen, meine Körperteile sind alle da. Ich werde Gott loben und ich werde vor Gott tanzen und ich werde meine Schleuder schleudern und ich werde mein Zepter halten und ich werde meine Krone auf mir aufsetzen. Ja, kerngesund. Du musst dich sehen, wenn du geheilt werden willst, du musst sehen, dass du dich vor Gesundheit strotzt. Sonst brauchst du gar nicht beten um Gesundheit. Bitte leg mir die Hände auf. Ich würde die Hände auflegen, aber mein Gebet nützt dir nichts, wenn du dir nicht im Geist, im Glauben vorstellst, wenn er mir die Hände auflegt, wenn er für mich betet, ich bin kerngesund. Komplett. Vielleicht nicht heute, vielleicht auch nicht morgen. Und vielleicht auch gar nicht mal in diesem Leben, aber im anderen Leben. Kerngesund. Aber ich möchte dich nicht vertrösten nur auf das andere Leben. Wir leben jetzt, heute und hier. Gott will dich kerngesund machen. Gott will, dass du anderen anfängst zu dienen. Der Herr hat die Schwiegermutter von Petrus berührt und die hat ihn dann gleich der Gemeinde gedient. Was glaubst du, warum Gott dich heilt? Gott heilt dich nicht, dass du den Fieber, die Migräne, die Kopfschmerzen verlierst. Nein, Gott heilt dich, damit du anderen dienst. Und jetzt musst du anfangen zu sehen, jetzt fange ich an in der Küche zu brüsseln, da fange ich in der Küche zu arbeiten, jetzt fange ich dann was zu bauen, das Reich Gottes zu bauen, jetzt fange ich etwas an. Du musst dich im Geiste sehen, wie du für Gott lebst, wie Gott arbeitest, wie Gott kämpfst, wie Gott siegst, wie Gott da bist. So, fang an zu sehen, dass du die Werke Gottes verkündigst, dass du sagst, ich bin geheilt, Leute, ob du glaubst oder nicht, auch wenn du humpelst, ich bin geheilt. Das ist nicht Schizophrenie, die Leute sind sowieso alle schizophren. Lass uns ganz ehrlich sein, guck die Leute nur an. Können Doktor, Professor sein, verstehst, und blöd dabei werden. Verstehst? Das ist nicht das alles, was glänzt, das alles Gold ist. Nein, vergiss es. Schau doch unsere Bundestagsabgeordnete. Über 20% sind Alkoholiker und Drogensüchtige. Verstehst? Unser Bundestagabgeordnete, die wollen uns regieren. Nur nebenbei. Weißt du, und dann wollen sie uns Gesetze erzählen, wie man Ehe und Familie und Ordnung schafft. Sie sind meistens geschieden und haben Nebenfrauen und so vieles andere mehr. Und die wollen uns Ordnung verschreiben. Ja. Und die anderen, weißt du, das sind Ärzte, die wollen andere Heilung verschreiben. Die verschreiben Medizin und sterben selbst am Herzinfarkt. Weißt du, ich spotte. Und ich nehme mir die Freiheit. Denn der da oben wohnt, unser Herr, der lacht und spottet ihrer. Was die Völker sich alles vornehmen. Wir machen Frieden. Abrüsten jetzt in Warschau, diese Konferenz da, NATO-Konferenz. Weißt du, und das rasseln sie schon mit Säbeln. Wir schaffen Frieden. Verstehst du? Abrüstung von wegen. Das sind alles Lügen. Ein Lügenpack. Glaub mir das. Das sind sie. Die belügen die Menschen nach Strich und Faden. Weißt du, die Deutschen haben Russland belogen, in aller Liebe. Die Deutschen haben die Russland belogen. Wir bleiben hier in der Bundesrepublik. Der Warschauer Pakt zieht ab. Die gehen nach Hause, alles. Wir zahlen denen, dass sie nach Hause gehen, die armen Russen. Und was macht die NATO? Die rückt immer weiter Richtung Russland vor. Das sind alles Lügen. Und glaubt doch nicht, dass Gottes Segen liegt auf Lügen, die man aufbaut, eine Politik mit Lügen aufbaut. Und Deutschland wird noch ihre große Lektion zahlen. Die wird noch ganz schön die Rechnung bekommen. In aller Liebe. Deshalb predige ich hier das Evangelium, damit du dich bereit machst, wenn das alles kommt, dass du ein dickes Fell hast, einen Panzer hast, dass es dir nichts ausmacht. Deshalb predige ich. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne die Untergrundkirche, ich kenne Russland sehr gut, bis Sibirien, ich kenne den Ostblock, ich kenne die dritte Welt, aber ich weiß eines, wenn du nicht in Gott verwurzelt bist, wirst du es nicht überleben. Du wirst nicht überleben. Deine Bestimmung. Deshalb ergreife das ewige Leben. Gott will, dass du in die Ewigkeit eingehst, als Sieger, als Überwinder. Dass du in der Ewigkeit eingehst, nicht als Invalide, sondern sieh dich von Gott vollkommen. Der Herr stellt mich wieder her. Herr, jetzt humble noch in diesem Leben und ich humble gerne oder sitze im Rollstuhl oder was weiß ich, was ich mache. Spielt keine Rolle. Aber ich weiß, wenn ich einmal bei dir bin, ich lasse meinen Rollstuhl her, meine Gehhilfe hier, ich lasse meine Krücken hier, ich lasse meinen Gips hier, ich lasse alle technischen Mittel alle hier. Ich gehe vollkommen vor dein Angesicht. Jesus will, dass wir unsere Gebrechen heilen, bevor wir in den Himmel kommen. Er will unsere Gebrechen heilen, bevor wir sterben. Er will unser Gebrechen heilen, bevor wir vor Gott stehen. Denk drüber nach. Markus Kapitel 1, Vers 34. Jesus ist umhergezogen. Ich will die Bibelstelle ein bisschen anders auslegen nachher. Und da heißt es, und er ist umhergezogen und half vielen Kranken mit allerlei oder mancherlei Gebrechen, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb die bösen Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Jesus erlaubte nicht, dass die Geister redeten, dass die Dämonen sich entfallen konnten. Weißt du, das hat Jesus getan, bevor er auf Golgatha starb. Er hat den Boden vorbereitet. Er hat gesagt, halt's Maul, lieber Teufel. Und dann erst es vollbracht. Weißt du, Jesus hat zuerst mal aufgeräumt mit dem ganzen Dreck, die Krankheiten und so weiter, damit die Menschen nachher glauben können. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören. Und das war, was er am See Genezareth gemacht hat und in Judäa und überall, bevor er in den Himmel abgefahren ist. Er hat das Land gereinigt vom Satanismus, von Dämonie, vom Okkultismus. Die waren ja besessen, pur. Und ich möchte jetzt eine Botschaft bringen. Bevor du in den Himmel eingehst, musst du die Heiligung erleben. In aller Liebe, das hörst du heute kaum mehr. Du hörst viel von Heilung, aber nicht von Heiligung. Du musst die Heiligung erleben, denn ohne Heiligung wirst du den Herrn nicht sehen. Heiligung ist die Frucht dessen, was in deinem Leben passiert, was Gott in deinem Leben wirkt. Weißt du, du kannst 10-mal geheilt werden und doch verloren gehen, auch wenn es vom lieben Gott ist. Weißt du, die Heiligung ist, was dich in den Himmel bringt. Hebräer Kapitel 12, von Vers 12. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude zu wirken, also bei mir auch nicht, sondern sieht wie Leid aus, wie Schwierigkeit aus, wie Probleme aus. Aber das bringt eine Frucht, eine geübte Frucht für die, die geübt haben, die da gelernt haben, die da durchgegangen sind. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchte wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Hier fängt die Gesundheit an. Weißt du, Gott erlaubt negative Dinge in unserem Leben, damit wir stark werden, damit unsere Beine fest werden, unsere Hände fest werden. So, da heißt es hier weiter dann, jagt nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf zu, dass niemand Gottes Gnade versäume. Weißt du, wir können so viel von der Gnade Gottes reden. Gnade, 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 Gnade. Und dann knackt die ganze Zeit Gnade. Nein, wir müssen die Gnade aufpassen, dass wir die Gnade behalten. Dass wir in der Gnade bleiben. Dass die Gnade Gottes an uns wirkt. Und seht darauf, dass niemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden und noch andere beschmutzt die ganze Umgebung, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um seiner Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Wir müssen aufpassen auf uns selbst. Es geht um unsere Ewigkeit, Leute. In aller Liebe, um unsere Seligkeit, um unsere Zukunft, um das Ziel. Eine interessante Stelle hier in Markus 1, Vers 34 noch. Er heilte viele Kranke, er half ihnen, er richtete sie auf und so weiter, damit, als er dann am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, damit sie es greifen können, packen können. Und das sind die Leute, die sich dann 3.000, 5.000 bekehrten. Die haben es begriffen, aber die waren schon alle vorbereitet. Die waren schon vorbereitet, die 3.000 und die 5.000. Und die dann gläubig wurden, und wurden viele gläubig nach Pfingsten, nach der Auferstehung Jesu. Aber der Boden war schon vorbereitet. Wir sind vielleicht entsetzt und sagen, ja, guck mal, der Heiland starb ganz allein. Wo sind die ganzen Leute gewesen? Die Aposteln, die Jünger und was weiß ich. Ja, der starb allein. Aber daher kamen sie alle, die große Gemeinde in Jerusalem. Sie waren täglich beieinander, lobten und priesen Gott. Und dann die Gemeinden, die im Land hin und her entstanden. Überall gab es dann Kolonien, Kreise. Aber die wurden alle schon von Jesus vorbereitet. Und auch wir werden für das Wunder vorbereitet, um das ewige Leben zu empfangen. Die bösen Geister werden ausgetrieben. Die Gebrechen werden geheilt. Ach, das war Jesus. Das war Jesus. Da schießt du plötzlich, erinnern sich die Leute. Er trieb die bösen Geister im ganzen Land aus, heißt es. Und Israel gehörte Gott damals zu diesem Zeitpunkt. Und der Gott wollte Israel erlösen, und auf Golgatha passierte. Und Jesus ließ nicht zu, dass die Geister sprachen. Und genau das ist dein und mein Auftrag. Lass dem Teufel nicht zu, dass er redet. In deinem Gehirn, in deiner Fantasie, in deinen Träumen. Der hat dort nichts zu suchen. Er ließ nicht zu. Und wir müssen darauf achten, dass wir nicht zulassen, dass der Teufel uns nachts quält oder in unserer Fantasie beflügelt oder verdirbt und versaut. Und wir müssen sagen, bis hierher und nicht mehr weiter. Was sind diese bösen Geister? Vielleicht ist es gut, dass du fragst. Also diese Dämonen. Ich kann dir sagen, was das sind. Das sind nicht so mit Hörder irgendwelche Viecher. Verstehst du? Nein. Das sind bittere Wurzeln, habe ich gelesen im Hebräerbrief. Bittere Wurzeln. Zorn, Hass, Geiz, Stolz. Das sind diese Dämonen. Und du glaubst gar nicht, wie stolz die Leute sind. Die gehen ganz groß hoch. Ich werde nie vergessen, ich bin in St. Petersburg, also in Leningrad früher, St. Petersburg, da ist eine Hundeschau. Ich habe gedacht, ich gucke auch mal, ich mag auch Hunde, und ich gucke mal diese Hundeschau an. Da gehe ich hin, und da kommt eine Frau, die hat einen Sohn weiß, was weiß ich, mit einer Schleife und ganz schön gemacht, kommt, und da drüber kommt auch eine Frau. Und die sieht, dass die Frau da reingeht. Dann sagt sie, komm, wir gehen weg, da gehen wir nicht hin. Verstehst du? Stolz. Stolz. Und er hatte geschimpft, verstehst du? Nur weil die andere Frau auch so einen Hund hatte, und so einen großen Hund, und die hatte eine Schleife, und ihr Hund hat keine Schleife gehabt, vielleicht eine Halskette oder was da war. Weißt du, stolz, mein Hund. Wir gehen nicht dorthin, hat noch Namen genannt. Wir beide gehen dort nicht hin. Weißt du? Stolz. Stolz. Unversöhnlichkeit. Neid. Eifersucht. All das sind diese Dämonen, was die Menschen piesacken, die fertig machen. Er trieb die bösen Geister im ganzen Land aus, bevor er auf Golgatha starb. Und ausrief, es ist vollbracht. Er ließ die Geister nicht zu Wort kommen. Du musst den Teufel in dir zum Schweigen bringen, bevor du in den Himmel gehst. Diese Dämonen, diese unreinen Geister, diese, ja, das, was so kribbelt, was dir Schlaflosigkeit bereitet, die musst du zum Schweigen bringen. Und sagen, hier habt ihr bei mir nichts zu melden. Hier bin ich der Herr des Hauses. Und du bist der Herr deines Hauses. Du kannst nicht über andere Häuser verfügen, aber über dein Haus kannst du verfügen. Hier bin ich, mein Herr. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das Problem in der Christenheit ist, dass die meisten Jesus nicht kennen. Die nennen sich christlich, sind sehr fromm, sind religiös wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber sie haben keine Ahnung, wer Jesus ist. Sie kennen einen theoretischen Jesus, einen historischen Jesus. Aber wer ist er wirklich? Wer ist er wirklich? Um Jesus zu begreifen, müssen unsere Augen geöffnet werden, wie bei diesem Prophetenschüler. Herr, hilf, dass wir sehen. Dass wir sehen. Der Heilige Geist muss uns Jesus verklären. Sonst laufen wir einem falschen Jesus nach. Ja, es werden viele kommen, viele falsche Christusse. Hier ist Christus, dort ist Christus und. Ja. Uns muss Jesus verklärt werden vor unseren Augen, dass wir nicht einem Falschen aufsetzen. Siehe, Matthäus 17, Vers 2. Und er wurde verklärt vor ihren Augen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden hell und weiß wie das Licht. Dir muss die Decke von den Augen genommen werden. Das ist ergreife das ewige Leben. Dass du Jesus erkennst, wer er wirklich ist. Plötzlich, das ist ganz anders, als wir ihn hier kennen auf den Straßen Galileas. Verstehst du, da kannst du dort viel hinpilgern nach Jerusalem und du wirst Jesus nicht begegnen. Dir muss Jesus erscheinen, dir muss er verklärt werden durch den Heiligen Geist. Und dann hast du das ewige Leben. Und dann ist es, dass du Jesus auflebst in dein Leben. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit einem aufgedeckten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. So, weißt du, du siehst im Spiegel das Angesicht Gottes, das Angesicht Jesu, die Herrlichkeit Jesu und kannst sagen, danke Herr, das bist du. Aber dir müssen die Augen geöffnet werden. Du musst im Geist empfangen. Der Herr muss in deinem Herzen dir begegnen. Und nur dann kommst du ins gelobte Land, verstehst du? Nur dann wirst du reingelassen in die Herrlichkeit Gottes. Du sollst es im Spiegel Gottes sehen, seine Klarheit, seine Größe, seine Macht, seine Herrlichkeit. Das gelobte Land Kanaan damals wurde erkundschaftet durch die Kundschafter, damit die Leute eine Idee haben vom gelobten Land. Aber diese Idee bringt sie nicht ins gelobte Land. Weißt du, du hast eine Idee vom Himmel. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Ja, wunderbar. Also, da kommst du rein. Und weißt du, noch etwas. Das Land wurde verteilt. Das gelobte Land wurde verteilt am grünen Tisch. Da waren sie noch gar nicht drin, wurde das Land verteilt. Der Stamm kommt dahin, der Stamm kommt dahin, Juda kommt dahin, Benjamin kommt dorthin, Dan kommt dort oben und so weiter. Da wurde alles verteilt am grünen Tisch und erst dann haben sie das Land eingenommen und dann kämpften sie für ihr Revier und kämpften sie für die anderen, halfen den anderen, das Land einzunehmen, für Manasse, für Ephraim und für diese ganzen anderen Stämme. Und dann, als sie dann ja, alles eingenommen haben, dann haben sie sich wieder zur Ruhe gesetzt. Und Geschwister, es ist so wichtig, das, was ich hier sagen möchte, bevor du etwas mit Gott erlebst, musst du am grünen Tisch schon deine Heilung sehen, deine Befreiung sehen, deine Herrlichkeit sehen, das Ziel sehen, ich werde mit Christus regieren. Verstehst du? Ich werde mit Christus regieren, das Land in Besitz nehmen. Und dann erst, nachdem es alles verteilt war, dann kämpfst du, nachdem du weißt, ich werde dieses Gebiet kriegen, ich muss hier alles dran setzen, dass ich es gewinne. Weißt du, was du erobern sollst? Weißt du, was Gott für dich bereit hat? Du brauchst konkrete Ziele für deine Seligkeit, für deinen Glauben. Es ist nicht nur so allgemein, ja, in den Himmel kommen. Denk an deine Berufung. Du solltest wissen, was du bittest. Wenn du, bevor du betest, meine Bibel sagt, wir sollen die Bitten von ihm haben. Wir sollen sehen, was wir erbitten wollen oder sollen, was wir brauchen. Und du kannst beten, lieber Gott, segne mich. Naja, das ist pauschal. Alle können gesegnet werden. Aber du musst ganz konkret werden. Ich werde nie vergessen, ich habe in Süddeutschland einen Fall gehabt. Da kam die Mutter, hat 3 Kinder gehabt. Und die kommt und die weint und sagt, Pastor, bei mir geht alles schief. Meine Kinder, der Junge spielt in Baden-Baden, lernt Bankkaufmann-Lehrling, spielt in Baden-Baden, verspielt das ganze Geld, klaut sogar Geld in der Bank, verstehst du, und heult und ist erschüttert. Meine Tochter, die zieht mit den Jungs rum, in der Stadt, in einem Ort, und ist fast wie eine Prostituierte und so weiter. Und also, mir geht alles schief und alles stimmt bei mir nicht. Ich habe gebetet für die Frau und habe gesagt, lieber Gott, was soll ich der Frau sagen? Und der Frau habe ich sowas Ähnliches gesagt, was ich euch heute Abend sage. Ich habe gesagt, liebe Schwester, wie möchtest du deinen Jungen sehen? Ja, ich würde am liebsten, wenn er Prediger wäre. Verstehst du? Ja, und wie möchtest du deine Tochter sehen? Ja, dass sie eine Heilige wird, dass sie eine Frau, einen Mann kriegt und dass sie Kinder großzieht und so weiter. Wie möchtest du deine Töchter sehen? Ja, so und so. Und er sagt, jetzt gut, schreib es auf und jetzt fangst du an zu danken. Stell dir vor, dein Sohn steht auf der Kanzel und predigt. Das kann ich heute nicht denken. Aber danke Gott, dass er eines Tages auf der Kanzel stehen wird und predigen wird. Der hat ein ganzes Jahr durchgehalten. Ich bin dann von Heilbronn nach Stuttgart gegangen und dann habe ich mitgekriegt, der Junge ist auf die Bibelschule gegangen, der hat sogar in Amerika studiert und ist sogar nach Deutschland gekommen als gemachter Pastor und stand auf der Kanzel und hat gepredigt. Und noch die Tochter, nach einem Jahr oder ein bisschen mehr wie ein Jahr, die habe ich noch trauen dürfen. Also Sie hat dann einen Mann gefunden und so weiter. Aber sie musste ein Jahr durch die Hölle durch und Gott danken und preisen. Ich danke dir, dass mein Junge Pastor wird. Mein Sohn. Jeder, was alle Mütter möchten irgendwie, dass ihr Sohn oder so Priester wird oder Diakon wird oder was weiß ich. Ist doch ein schöner Wunsch, dass es so gewährt werden. Weißt du, dein Leben spielt sich von Anfang an, da wirst du noch gar nicht geboren. Da ist deine Bestimmung. In Hosea Kapitel 12, Vers 4, da heißt es von Jakob, er hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen, muss vorstellen. Im Mutterleib, der hat noch nicht denken können, noch nicht lesen können, noch gar nichts können. Er hat schon im Mutterleib seinen Bruder Esau betrogen, den Erstgeborenen betrogen. Und ihm im Mannes und im Mannesalter hat er mit Gott gekämpft. Verstehst du? Das ist die Geschichte. Im Mutterleibe war schon die Bestimmung da. Im Embryo war schon der Kern gelegt für diesen Jungen, was er werden sollte. Er hat konsequent sein Ziel verfolgt. Er hat nicht nachgelassen, auch wenn er betrogen wird von seinem Schwiegervater Laban. Er hielt durch. Auch wenn er von seinen Kindern betrogen wurde, er hielt durch. Denn er hat schon den Mutterleib betrogen. Wenn du was werden willst, musst du jetzt schon im Geiste sehen, was du bist. Und fühlen und empfinden. Du musst anfangen, vom Ziel her zu leben. Von diesem perfekten, vollkommenen, vollendeten. Siehst du? Du solltest von dem Leben die Auslieferung erwarten. Deine Gebete sollen erhört werden. Und du musst es in deinem Geiste vorstellen. Wenn du das nicht kannst, geh schlafen. Dann hör auf, verstehst, fromm zu sein. Du wirst sowieso nichts erreichen. Werde konkret. Vor Gott muss man konkret werden. Was willst du, dass ich tun soll? Ja, Abraham, weißt du, wie beim Abraham war es? Da musst du am Himmel, Nachthimmel angucken, die Sterne, fang an, die Sterne zu zählen. So zahlreich wie die Sterne am Himmel, so zahlreich sollen dein Nachkommen sein. Nicht genug. Geh an das Land, Mittelmeersand, fang an, in der Wüste Sand zu zählen. Und wenn du die Körner zählen kannst, so zahlreich wie Sandkörner am Meer, so zahlreich sollen dein Nachkommen sein. Verstehst du? Abraham hat es in seinem Geist gebraucht, diese Vision. So zahlreich. Und dann ist es egal, ob er Kinder kriegt oder keine kriegt. Verstehst du? Gott hat ihm verheißen, so zahlreich sollen dein Nachkommen sein, wie auch immer. Gott fordert Abraham auf, fang an zu zählen. Stell dir mal was vor. Stell dir was vor. Wenn du was willst, dass dein Haus gerettet wird, dass alle zum Glauben kommen, fang an dir vorzustellen, so wie diese liebe Schwester, die jetzt beim Heiland ist. Stell dir vor, mein Haus, meine Familie dient Gott. In meinem Haus findet Hauskreis statt, Bibelstunde statt, was weiß ich, da werden Menschen kommen zum Glauben. Du musst jetzt schon sehen, wie sie im Himmel mit dir versammelt sind, die an der Hand halten, das Vaterunser beten. Ja, das musst du vorstellen, wie das ist im Jenseits. Deine Familie musst du nicht hier sehen. Hier können alles Lumpen sein und Suffgis sein und Drogis sein und was weiß ich, was sie alles sein können. Aber du musst sehen, was sind sie eines Tages bei Gott. Denn deine Gebete sollen nicht unerhört bleiben. Du und dein ganzes Haus, sie soll gerettet werden. Steht in meiner Bibel. Wenn das nicht in deiner Bibel steht, dann schreib es rein. So, in der geistigen Welt, im Jenseits bei Gott, in der unsichtbaren Welt, da ist schon alles da. Da ist schon alles da. Fang an, mit diesen geistigen Augen zu sehen. Da ist schon alles da. Du und dein Haus, alles, was dein DNA, deine Gene trägt, nach vorne und nach hinten, das soll gerettet werden. Weißt du, für mich ist die Geschichte der Königshauses da von David, die israelitische Königsfamilie. Gott hat gesagt, David, irgendjemand wird immer auf deinem Thron sitzen. Irgendjemand. Und weißt du, da sind sie manchmal drunter und drüber gegangen, Kriege verloren, kamen in Gefangenschaft, in eine Verbannung. Aber immer wieder, um Davids Willen, nicht wegen dem Ahab, den Hiskia oder den Salomo, das war auch ein Spitzbub, verstehst du? Nicht deswegen, um Davids Willen wurde der Thron erhalten. Und auch heute, weißt du, dass heute viele Juden Regierungspositionen sind, auch der Staat Israel, dass es heute noch existiert und so weiter, dass es immer noch irgendwo jemand gibt, der in der Regierung sitzt. Und Juden sitzen in der Regierung, auch in den USA, auch in Deutschland, auch in der Bundesrepublik, auch in unserem Bundestag. Verstehst du? Warum? Weil Gott zu David gesagt hat, irgendjemand wird immer auf dem Thron sitzen, ob es einem passt oder nicht. Ob das einem schmeckt oder nicht, wird jemand auf dem Thron sitzen. Selbst wenn man sie ins Konzentrationslager schickt, wenn man sie ja, entmündigt und enthauptet, irgendjemand wird auf dem Thron sitzen, in aller Liebe. Gottes Worte bleiben. Und du musst eine Vorstellung haben. Und Gott hat dem David gegeben, irgendjemand wird hier auf dem Thron sitzen, in deinem Hause. Weißt du, wenn Gott sagt, das stimmt. Gideon, du streitbarer Held. Ganz tolle Botschaft. Was er dem David, dem Josef im Traum gezeigt hat, das ist wahr geworden. Plötzlich steht, obwohl es drunter und drüber geht, im Gefängnis landet, Josef kommt auf den Thron der Pharaonen. Ob das dem Herrn Potiphar passt, ob es seinen Brüdern passt, ob es der Gesellschaft passt. Wenn Gott etwas vorgenommen hat, das ist die Bestimmung. Aber du musst im Geist sehen. Solange du es nicht im Geist siehst, wird nichts passieren. Je intensiver die inneren Bilder bei einem sind, desto stärker ist dein Glaube. Also deshalb musst du viele Predigten wie diese hören, viel in der Bibel lesen und annehmen und akzeptieren und sagen, jawohl Herr, ich glaube, ich vertraue dir, das was du sagst, das stimmt. Jakobus Kapitel 1, Vers 6, wenn du betest, musst im Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, einmal hoch und einmal tief und so weiter, wird immer wieder bewegt. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Empfange das ewige Leben, ist meine Botschaft. Werde ich selig? Schaffe ich das? Komme ich durch? Sogar viele Christen, sogar reife Christen. Ich kenne einige. Jonathan Paul, der Schleswig die Pfingstbewegung nach Deutschland gebracht hat und so eifrig für den Herrn missioniert hat, bevor er im Sterben lag, oder er lag im Sterben, war krank und da ging es manches drunter und drüber in seiner Gemeinde. Dann sagte er, ich weiß gar nicht, habe ich das richtig gemacht, habe ich auf die richtige Pferde gesetzt, habe ich für den Herrn richtig gekämpft, ist das alles wohl gewesen, ist alles recht gewesen, habe ich die Seligkeit nicht. Dann kommt ein anderer Bruder bei ihm vorbei und sagt, Paul, Gott hat dich, Jonathan hieß er, du bist gerettet, der Herr hat dir deine Sünden vergeben, du hast lang genug gepredigt und was jetzt passiert, bezweifle nicht, was du im Licht gesehen hast. Bezweifle nicht, wenn die Dunkelheit kommt. Bezweifle nicht, was in der letzten Stunde, da kommt der Teufel noch ganz massiv mit seinen Krallen und sagt, du bist nicht würdig, hast nicht geschafft. Was glaubst du, was du alles, du hast so viel Spaltung in Deutschland angerichtet, in der Christenheit so viel Unfug angerichtet. Ja, da kommt der Teufel. Das, was du im Licht geschaut hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit. Glaube fest, halt fest an Wort Gottes. Empfange das ewige Leben, zweifle nicht an der Liebe Gottes, stell Gott nicht in Frage. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Halleluja. Wenn du von Gott was haben willst, geh an einen Ort, wo du ungestört bist, allein sein kannst, wo die ganzen Quatschköpfe wechseln, die ganzen Klageweiber, die ganzen Philosophen, Schriftgelehrten, Pharisäer, und befasst dich bewusst oder unbewusst mit den Zielen, die Gott dir in der Nacht gab, in der Vision, wie Josef, wie irgendjemand anders. Sieh dich vor Gott, wie du deine Ziele erreichst. Sieh dich vor Gott und jag dem vorgestreckten Ziel, was es auch immer bedeutet. Philipper 3, Vers 14. Paulus sagt es, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Ich jage nach. Auch wenn ich im Gefängnis lande, auch wenn ich gefoltert werde, auch wenn ich wilden Tieren vorgeworfen werde, auch wenn ich Schiffbruch erleide, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Du sollst dich nicht aufhalten durch dieses Kickerlist-Zeug. Weißt du, diese paar Sekunden, die, wo du jetzt angefochten bist, die gehen schnell vorbei. Und jetzt stehst du da morgens und sagst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Weißt du, die ersten paar Sekunden, das ist sowas, als wenn du dein Auto anschiebst. Verstehst du, dann, wenn es läuft, dann wird deine Batterie geladen. Dann geht es wieder weiter. Dieser geistliche Aufschwung, und das genügt. Nur morgens aufstehen und sagen, Herr, danke Herr, fang an den Tag mit dem Danken, nicht mit Klagen. Sogar wenn du selbst eine leere Schüssel hast, wenn du nichts hast, kein Kaffee, kein Brot, kein Wecken, gar nichts, verstehst, danke Gott, dass du noch lebst. Fang Gott dafür zu danken. So, du brauchst einen Schubser und Gott will dir einfach wieder optimistisch machen, den Tag dir ja, versüßen, beleben. Sieh jeden Tag deine Engel, wie die sich um sich lagern. Verstehst du, sieh deine Engel. Ach, das ist natürlich, der Herr muss dir die Augen öffnen. Jeden Tag so einmal durch Schlüsselloch spicken und du siehst, die Engel Gottes lagern sich um dir. Mann, da muss ich heute mich nicht fürchten. Egal, der kann mich totschlagen. Ich fürchte mich nicht. Ich weiß, Gott ist bei mir. Und die, die Gott fürchten, um die lagern sich die Engel Gottes. Sieh jeden Tag, wie du umgeben bist von guten, wunderbaren Mächten. Sieh, morgen schon, bevor du rausgehst, bevor du auf die Toilette gehst, sieh, wie Gott die Türen auftut für dich. Möglichkeiten schafft, wo keine sind. Ja, wir müssen im Geist das alles packen. Sieh. Weißt du, dieses Sehen ist keine Einbildung, meine Geschwister. Weißt du, nicht, dass ich was mir einbilde jetzt. Nein, das muss der Heilige Geist dir die Augen öffnen für diese Dinge. Alles andere sonst Gespinst und Halluzinationen. Du musst aufpassen, weißt du, auch der Teufel macht damit, mischt mit die Karten. Verstehst du? Er gaukelt dir was vor. Weißt du, bilde dir was vor. Nein, du musst dir nichts einbilden und vorbilden und was weiß ich, sondern der Heilige Geist muss dir die Augen öffnen. So ist es. So ist es. Weißt du, und dann siehst du dir das Ding in Erfüllung gehen. Das, was du dir in deinem Kopf einbildest, das kann drei Viertel in Erfüllung gehen oder halb in Erfüllung gehen, das ist Esoterik. Das bringt nichts. Du bekommst immer das, was du anbetest. Und zwar, wenn du Gott anbetest. Deshalb hat Jesus nicht angenommen das Angebot, alle Reiche dieser Welt will ich dir geben, fall nieder und bet mich an. Das ist Quatsch. Der Teufel zeigt dir alle Reiche dieser Welt. Aber Gott will, dass du ihn siehst, sein Reich, und dann betest du, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Macht. Verstehst du, dann bombardierst du. Und dann passiert es. Gott öffnet die Augen und plötzlich sieht der Junge einen Berg voll feuriger Rosse. Und es war wieder weg, dann hat es nicht mehr gebraucht, jetzt hat er gewusst, Halleluja, ich bin in guter Macht, guter Hand. Und dann kommen diese Aramäer. Und dann kommt Elisa raus und sagt, wen sucht ihr? Den Mann, den ihr sucht. Ich weiß, wo der ist. Kommt mit. Und dann gehen die Aramäer in die Gefangenschaft, in die Falle. Die merken es gar nicht. Lies mal diese Geschichte. Hochinteressant. Dreimal passiert das Gleiche. Dann schickt der König nochmals 50 Mann und nochmals 50 Mann und die werden alle zum König nach Samaria gebracht. Wen sucht ihr? Sucht ihr den richtigen Mann, diesen Widersacher, den Feind? Ich weiß, wo der ist. Die sind alle mit Blindheit geschlagen. Während die anderen sehen, werden die mit Blindheit geschlagen. So arbeitet der liebe Gott. Preis Gott. Halleluja. Die Realität Gottes. Der Elisa hat es gesehen. Der hat es kapiert. Weißt du, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch solches alles zufallen. Das ist der einzige Zufall in der Bibel, an das ich glauben kann. Jesus sagt weiter, was nützt es dem Menschen, wenn die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Fang an, für Gott zu leben, für Gott zu arbeiten. Bring richtige Opfer, keine falschen Opfer. Schau den Herrn an, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ist das wirklich Jesus? Kenne ich Jesus? Kenne ich Jesus? Die Not vieler Menschen ist, dass sie nicht einmal ihre eigene Not kennen. Sie wissen gar nicht, in was für ein Schlamassel sie drin stecken. Sie wissen nicht einmal, was ihnen fehlt, wenn du sie ehrlich fragst. Für Arbeit, Geld, was weiß ich, neue Wohnung. Sie wissen es nicht. Denen fehlt der innere Friede. Und wenn du den inneren Frieden hast, hast du alles. Sie sind auf die Ewigkeit nicht vorbereitet, auf das ewige Leben nicht vorbereitet, diese Leute. Sie haben alles geplant, alles im Griff, nur die Ewigkeit nicht. Weißt du, viele haben nicht einmal fürs Alter vorgesorgt, aber geschweige denn für die Ewigkeit. Viele haben nicht einmal für die Ewigkeit vorgesorgt. Da gehen sie schnurstracks in den Abgrund und merken es nicht einmal, dass vor ihnen der Weg nicht mehr weitergeht. Sie haben nichts gesammelt, keine Schätze, nicht einmal ein Krümel für die Ewigkeit. Weißt du, und mit dem Tod ist plötzlich alles anders, alles zu Ende. Empfange die Ewigkeit, das ist meine Botschaft. Weißt du, in der Ewigkeit gilt eine andere Währung. Dort wird eine andere Sprache gesprochen. Dort gelten andere Gesetze. In aller Liebe. Und dort taugen die Dinge dieser Welt, diese Weltdinge, nichts mehr. Ja, ich war Pastor, ich war Doktor, ich war Philosoph, ich war Musiker, ich war Tänzer, ich war Schauspieler, ich war das. Was glaubst du, wann die Großen hier von der Bühne abtreten? Die können 1000 Filme gedreht haben. Verstehst du? Was war ihr Leben? Ja, die werden noch 100 Jahre gezeigt, womöglich. Aber ihr Leben ist futsch. Weißt du, da taugen diese Weltdinge nichts mehr. Da ist der Rummel vorbei. Und da meldet sich die Seele und die schreit: Hilfe, ich vergehe. Heute kann man seine Seelenangelegenheit noch ein bisschen zurechtrücken. Kann man noch Gott suchen. Weißt du, heute kann man noch Prioritäten setzen in seinem Leben. Und ich sage, so viele Menschen, die drücken die wichtigsten Dinge weg durch alle möglichen. Ja, ich muss arbeiten. Ich muss meine Kinder großziehen. Und ich muss für meine Familie sorgen. Ich brauche Geld. Oder meine Hobbys, Vergnügen, Gesellschaft. Das alles vergeht. Und zwar ganz schnell. Manchmal schneller, als du denkst. Die Welt und die weltlichen Dinge helfen nichts in der Ewigkeit. Ja, ich habe 10 Kinder großgezogen. Vergiss es. Was ist das? Hast du gutes Werk getan. Aber was soll's? Viele gehen in die Ewigkeit und meine Bibel sagt, sie werden nackt, bloß und jämmerlich sein. Willst du in der Ewigkeit splitternackt stehen und danach Feigenblätter suchen? Die wird es nicht mehr geben. Bestimmt kennst du Situationen, wo plötzlich nichts mehr hilft. Du weißt ja, was das alles bedeutet. Dann nützt alles nichts mehr, was du gelernt und gelesen hast und gebüffelt hast, wenn das Gewohnte wegbricht. Kennst du nicht solche Situationen? Plötzlich kommt etwas Unvorhergesehenes, eine Krise, eine Katastrophe. Der Teufel bietet die ganze Welt an, aber deine Seele geht verloren vor die Hunde. Und wegen der Welt wird so vieles in deinem Leben unterdrückt. Ja, später, das ist Teufels liebstes Möbelstück, die lange Bank. Später. Am Weltgewinn nimmt deine Seele Schaden, Bruder, Schwester. Der Preis ist zu hoch, deine Seele ist unersetzlich. Was hilft es, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Das ist ein Wort. Rette deine Seele. Alles andere verlierst du so oder so. Deine Familie wirst du verlieren, deine Frau wirst du verlieren, deine Kinder wirst du verlieren, deine Arbeit wirst du verlieren, dein Haus wirst du verlieren, dein Geld wirst du verlieren. Und ich könnte jetzt runterleiern. Du wirst alles verlieren. Deine Gesundheit wirst du verlieren. Deine Schönheit, deine Schlankheit. Verstehst du, wirst du älter, plötzlich gehst du in die Breite. Das ist alles passiert. Die Jugend wirst du verlieren, das Alter wirst du verlieren. Die meisten Leute in Deutschland haben Angst vom Alter, dass sie Pflegefall werden, dass sie ins Heim gesteckt werden, dass sie dahin siechen müssen oder vielleicht nach Thailand geschickt werden oder nach Polen, irgendwo in Seniorenheim. Der Erfolg, du verlierst deine Erfolge. Was nützt es? Was nützt alles, was du gespart hast? Denk an diesen reichen Kornbauer. Du verlierst deine Klugheit. Verstehst du? Die Seuche in Deutschland ist Demenz. Verstehst du? Plötzlich wissen sie nicht mehr, wer sie sind, wo sie herkommen und was los ist. Plötzlich ist alles da. Und irgendwann nimmt das Leben und Gott dich in seine Schule. Ob das willst du oder nicht. Und du kannst viel dir vornehmen. Behältst plötzlich nichts mehr in der Hand. Da wird dir alles aus der Hand genommen. Und das wird es sein. Das wird es sein. Alles, was unsere Gesellschaft als unbequem ausgeklammert, verdrängt hat, kommt irgendwie durch eine Hintertür bei uns wieder rein. Alles, was du unterdrückt hast. Verstehst du? So die großen Helden, und die müssen nach Hause fliegen jetzt wieder. Verstehst du? Was ist aus diesen großen Helden geworden? Wir können's. Vergiss es. Sorge für deine Seele, sorge vor für deine Seele. Richte deine Aufmerksamkeit auf die ewigen Dinge, was es auch immer ist. Jesus sagt, wer sein Leben verliert, wird's gewinnen. Was heißt sein Leben verliert? Denk drüber nach. Wer loslassen kann, wer gehen lassen kann, die Dinge, wer sein lassen kann, wer verlieren kann, der wird es gewinnen, sagt Jesus. Wer das kann. Es ist nicht wichtig, was du jetzt bist, was du jetzt hast oder was du jetzt kannst. Wichtig ist, was wirst du einmal sein, wenn dieses Leben vorbei ist. Lebe für die Ewigkeit, arbeite für die Ewigkeit, sammle Schätze für die Ewigkeit. Und das ist alles, was du alles an dir selber machst, was Gott an dir macht und wie Gott an dir arbeitet. Das ist, was zählt. Eine kleine Geschichte noch zum Schluss. Ich denke, dass das wenigstens die ist. Die Ruth, kennst du die Ruth, diese Moabiterin, die da aus Moabiterland wieder zurückkam mit der Naomi nach Bethlehem. Und diese Ruth sammelte die Garben, die liegen geblieben sind. Weißt du, die Ruth war nobody, niemand. Ein fremdes Mädchen, eine Witwe, die sich nur an diese alte Frau dran gehalten hat, an diese Naomi. Aber die sammelte die Ehren, die die anderen, die Schnitter liegen gelassen haben. Verstehst du, sie hat da ihre Schürze genommen und diese Ehren gesammelt. die andere zertreten haben, die andere verachtet haben, die andere gar nicht wertgeschätzt haben, die hat sie gesammelt. Und am Abend hat sie Körbchen voll gehabt. Und ich sage dir eines, fang an, die Ehren zu sammeln für dich selber. Was die anderen liegen lassen, was die anderen nicht so wichtig nehmen, was die Gesellschaft verachtet. Und ich sage, das Göttliche, die Schätze Gottes sind die, das, was die Gesellschaft verachtet, was sie gar nicht schätzt. Sammle Dinge, die die anderen nicht so wichtig nehmen, nicht ernst nehmen, was für die anderen gar nichts bedeutet, für die anderen nur eine Nebensache ist. Zu wenig, so die Ehre aufzusammeln. Aber Ruth sammelte die Ehren, ihr Lieben. Die Verachteten. Gib dich mit verachteten Leuten ab. Das klingt komisch, was ich sage, aber das ist die Botschaft, die ich selber gelernt habe in den Jahren des Dienstes. Weißt du, was andere mit Füßen zertreten haben und beschmutzt haben, sich lustig gemacht haben, empfange das ewige Leben. Und diese Ruth kam in der Linie von Jesus, von David. Sie wurde sogar eine Königsmutter sozusagen, indem sie bereit war, unten zu gehen und die Ehren zusammen, die anderen liegen lassen. Was will ich sagen? Nimm dir Zeit für Gott. Nimm dir Zeit für Gott. Nicht für die Gemeinde. Nicht für die Christenheit. Sondern Zeit für Gott. Dass du Zwiesprache mit Gott hältst, dass zwischen dir und deinem Gott nichts dazwischen kommt. Nimm dir Zeit für Gott. Dank ihm für alles. Auch für Dinge, die dir nicht schmecken. Die nicht passen. Die gegen den Strich gehen. Danke Gott für alles. Für alle Kleinigkeiten. Nimm alles aus der Hand Gottes. Der Herr hat es gegeben. Der Herr hat es genommen. Lass es geschehen. Lass es gewähren. Und wisse eines, Gott macht aus jeder Situation in meinem Leben das Beste. Das Optimalste. Das macht er. Vor allem aus dem Schlechten alles. Verstehst du? Versuche das zu verinnerlichen. Und geh in dein Inneres. Geh in dein Inneres. Egal was du denkst, was du glaubst. Sei nicht so religiös, habe ich vorhin gesagt. So christlich. Geh in dein Inneres. Kümmere dich um das Unwichtige in dieser Welt. So wie die Ruth, alles, was die liegen gelassen haben, hat dies Mehl aufgelesen. Geh die zweite Meile. Wir machen das in unserem Sonntagsopfer immer, dass wir das Missionsopfer aufnehmen. Das müssen wir nicht. Das ist nicht nötig. Steht nirgendwo gesagt, dass wir zweimal Opfer aufnehmen sollen in der Gemeinde. Aber das ist die zweite Meile. Wir tun das, weil wir etwas Zusätzliches tun. Und ich habe eines festgestellt, der Segen liegt auf der zweiten Meile. Ich muss die nicht gehen, ich tue es. Ich tue es, die zweite Meile, die ist so wichtig. Bald kannst du keine Gaben mehr sammeln, liebe Ruth. Weißt du, bald ist die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Aber setz jetzt dein Leben zur Ehre Gottes ein. Lebe so, dass Gott durch dein Leben geehrt wird. Was es auch immer heißt. Weißt du, ich möchte in der Ewigkeit kommen und ich bringe nichts mit. Aber weißt du, meine Bibel lehrt etwas ganz Geheimnisvolles. In Lukas 16, Vers 9, Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende ist, das Leben hier, euer Weg, dass die Freunde, die euch aufnehmen in ihren Hütten, verstehst du, dann kommen Leute und die werden danken und sagen, danke Pastor Matthäus, du hast mich zu Jesus geführt, du hast mir geholfen, du hast mich ermutigt, du hast meine Augen geöffnet, du hast für mich gebetet, vielleicht eine Kleinigkeit, und verstehst du, das sind meine Freunde, die mich in der Ewigkeit aufnehmen werden, durch die, ja, die Menschen, durch mich sind die Menschen gesegnet worden. Und ich werde in der Ewigkeit auch eines Tages stehen und ich sage, Paulus, ich danke dir. Peter, ich danke dir. Johannes, ich danke dir. Was habt ihr alles getan, damit das Evangelium bis zu uns kommt? Verstehst du? Wir werden danken. Macht euch Freunde für die Ewigkeit, damit sie euch in ihren Hütten aufnehmen. Tu etwas für Menschen. Und zwar umsonst. Ohne Dankeschön. Ohne Kommentar. Ohne irgendwie große Belobigung, Auszeichnung und sonst was. Nein, die zweite Meile ist es, was dich segnet. Sammel Schätze, die im Himmel sind, wo kein Dieb und kein Rost und keine Motte hinkommt. Das ist unser Weg. Nimm das ewige Leben, ergreife. Also bete nicht so viel, tu was. Also so viele Leute beten viel zu viel und tun zu wenig. Es nützt nichts, wenn du in deinem eigenen Saft schmorst und sagst, oh Herr, ich danke dir und so weiter. Weißt du, da gibt es so viele, die einfach danken. Herr, ich danke dir, wie dieser Pharisäer. Ich danke dir, dass ich das nicht bin und das nicht bin und das nicht tue und jenes nicht tue. Verstehst du? Hör auf mit deiner ganzen Heiligkeit. Sei ein Heiliger. Leb wie ein Heiliger. Und verhalte dich wie ein Heiliger. Verstehst du? Und dann kommt dieser Sünder hier. Was hat er gemacht? Gott sei mir Sünder gnädig. Ich bin gar nicht wert. Guck mal, der ist schon so hoch und ich. Und der ging gerechtfertigt aus dem Tempel. Wie gehst du aus der Versammlung nach Hause? So wie du gekommen bist oder gerechtfertigt? Gehst du verändert nach Hause, verwandelt, geheiligt, gerettet, erlöst? Verstehst du, von der Fülle Gottes erfüllt? Oder gehst du nach Hause, ja, da ist nichts passiert. War ein langweiliger Gottesdienst, der hat viel zu lange gepredigt. Gott segne euch. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen und Gott danken. Vater, ich preise dich, du bist ein guter Gott. Halleluja, du liebst dir deinen. Und ich danke dir, dass du an meiner Seele arbeitest. Und Herr, ich lerne jetzt immer mehr, wie du an mir arbeitest. Und Herr Jesus, ich sehe, dass du auch an meinen Geschwistern arbeitest, dass du sie heiligst. Herr Jesus, du heiligst sie der Wahrheit, durch dein Wort, durch die Predigt auch heute Abend. Herr, lass dein Wort weiterlaufen und weiterwirken, dass mit unserem Leben was passiert, dass wir das Ziel erreichen. Und ich möchte keinen sehen hier, der mein Wort zugehört hat, dass er in der Ewigkeit verloren geht. Und Herr, ich möchte alles gesagt haben, das volle Evangelium und ihm nichts vorenthalten. In Jesu Liebe, in Jesu Gnade, in Jesu Güte. Halleluja. Amen.